Willkommen zu Horrorherz. Falls ihr unsere letzte Episode verpasst habt, erstmal shame on you. Denn wir haben uns durch das Scream-Franchise durchgewühlt und festgestellt, was Wes Cravens Metaslasher-Magie war, funktioniert auch noch 30 Jahre später. Und ja, wer hätte das gedacht? Außer natürlich wir alle. Aber genug der Nostalgie. Wir haben uns wieder einmal ins echte Leben gewagt. Kino, Menschen, Popcorn-Geräusche, das volle Programm. Außerdem haben wir eingefleischte Scream-Fans vor und nach dem Kino mit ihren großen Ghostface-Popcorn-Eimern und XL-Schlürfbechern abgefangen. Welche Erwartungen, Hoffnungen in den neuen Scream-Teil gesetzt wurden und ob diese erfüllt wurden, das erfährt ihr gleich nach dem Jingle.
Horrorherz, deine Horrorfilmfrequenz. Serkan und Marian, zwei Berliner Horror-Nerds ohne Doktortitel. Viel Spaß.
Marian, schön, dass wir wieder hier zurück sind. Liebe Zuhörer, heute geht's weiter mit Scream, denn wir haben uns ein bisschen genauer Scream nochmal vorgenommen, haben noch einen kleinen Quiz mit Marian gemacht, den du ja ganz gut überlebt hast. Wie ist es?
Ja, also mein Anspruch war natürlich 10 von 10, aber ich glaube 9 von 10 ist auch okay. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und war mal ganz nett, so getestet zu werden.
Ja, Mann. Und wie sieht's bei dir aus? Bist du ganz tief in Raccoon City?
Boah, du sagst es. Also das war ja letzte Woche, hat sich ja an Ereignissen überschlagen. Also wir hatten einerseits Scream 7 im Kino und ich habe mich wie ein kleiner Horror-Nerd übertrieben auf Scream 7 gefreut. Das liegt aber auch daran, dass ich mich gar nicht erst einnehmen lasse von irgendwelchen Backlash, die da aus welchen Gründen auch immer kommen. Ich wusste davon überhaupt nichts. Also ich habe das erst alles im Nachhinein mitbekommen, so zur Entstehungsgeschichte zu Scream 7. Und deswegen bin ich ganz sehr unbetucht in den Film reingegangen und ob er mir gefallen hat, das können wir ja gleich mal schauen. Ja, und dann das nächste Ereignis, ein Ereignis folgt das nächste, Raccoon City, Resident Evil Requiem kam raus. Und was soll ich sagen, richtig, richtig geiles Spiel, macht wahnsinnig Bock, hat richtig krasse so Gruselelemente meets Action-Elemente und das ist richtig, richtig geil. Also die haben wirklich sich mal wieder selbst übertroffen, Capcom. Muchas gracias dafür. Und wie schaut's bei dir aus? In welcher Welt hast du dich so gefangen der letzten Zeit?
Ja, also erstmal muss ich sagen, ich weiß ja, deswegen frage ich es ja auch extra so neugierig, wie sieht's jetzt aus? Bist du noch tief drin? Weil ich weiß, wie du dich gefreut hast. Und 3 Uhr morgens schickt mir Marian einfach so Screenshots, ja, von seinem Bildschirm, wie er einfach mal mit einer Kettensäge erstmal irgendwelche Zombies niedergesplättert hat. Und ich musste wirklich an diesen alten TV-Total-Buzzer-Button denken. So voll so, geil, haben sie alle niedergemetzelt.
Ey, es ist so eine Wonne, es ist so eine Freude. Dann, also Spielzeit Grace Ashcroft und Leon S. Kennedy, er ist endlich wieder zurück. Und nach dem Ethan Winters Kapiteln, sage ich mal. Und ja, er ist wieder am Start und dann fängst du halt an. Und ich will jetzt wirklich nicht spoilern, aber dir wird das Schicksal vor die Füße geworfen in Form einer Kettensäge. Und dann gehen auf einmal tatsächlich so die Türen auf und dann kommen irgendwie so 10, 15 Zombie-Ärzte auf dich zu und dann sagt mir die PlayStation das Spiel quasi nur so R2 Swing Chainsaw. Und ich so, oh yeah.
Und dann, du hast den Leatherface gemacht.
Oh,
den Leatherface-Dance.
Und das war dann halt so eine Das war so nach einer Stunde Spiel und ich dachte mir so, boah, ist das geil. Und das Krasse ist, diese Bluteffekte im Spiel. Also das ist so ein Krankenhaus, wie gesagt, alles sehr steril, hell gehalten, wie man es halt kennt. Und wenn du halt die Kettensäge durch so einen Körper ziehst und das Blut dann halt in die Richtung komplett gegen die Wand spritzt und überall liegen Körperteile und überall. Also das ist wie, als ob man dem Raum einen neuen Paintjob gegeben hat. Das ist wirklich geil. Und da war ich, und da war ich wirklich so begeistert. Ich war so, ja Mann, so muss es sein. Und auf der anderen Seite hast du halt wieder danach halt richtig krass durch dunkle Gänge kriechen, nur mit einem Feuerzeug. Ohne Munition, Knappheit, die Speicherstände sind wieder knapp, also ganz, ganz viele geile Elemente aus Oldschool, Horror, Survival, Resident Evil gepaart mit neuen Elementen, also Stand jetzt, ich bin noch nicht durch, weil ich lasse mir echt viel Zeit, ist es für mich eine 9,5 von 10 Spiel.
Ja, ja. Ja, was mache ich gerade? Mit was beschäftige ich mich? Wir haben ja schon wieder 2 Monate in diesem Jahr rum. Voll krass, die Zeit, ey, als ob gestern noch Silvester war.
Wahnsinn, ne?
Und ja, dann machen wir das meistens immer Anfang des Jahres, gehe ich immer die Alien-Reihe nochmal durch. Und diesmal, habe ich gesagt, mache ich das wieder mal chronologisch. Also nicht, wie sie rauskam, sondern vom Storystrang her. Ne? Also habe ich angefangen mit Paul Wes Andersons hier, Alien vs. Predator. Und der Film macht einfach Spaß. Ja, also so ein Film, der so ein richtig schönes Popcorn-Kino-Erlebnis ist eigentlich. Hast du den eigentlich im Kino gesehen damals?
Ja, Mann. Ich hab den im Kino gesehen.
Ich leider nicht. Und hatte das aber so gestern so empfunden, dachte, schade, den hätte ich echt wirklich auf so einer großen Leinwand mit Gleichgesinnten gerne gesehen. Ist natürlich kein Meisterwerk, und kannst du mit keinem Alien-Teil irgendwie nur auf einen, irgendwie in Vergleich ziehen. Das macht gar keinen Sinn, aber es ist halt so chronologisch gesehen irgendwie der erste, und deswegen habe ich damit begonnen. Ja, und dann geht's halt jetzt weiter mit dem zweiten.
Du, ich sag dir ganz ehrlich, ich mag Alien vs. Predator 1 und 2 sehr. Ich mag alle Filme, weil ich einfach dieses Universum extrem liebe.
Ja,
ich kann verstehen, warum da viele Kritiken kommen und sagen, es sind die schlechtesten überhaupt. Aber ey, ganz ehrlich, Mann, das machen doch alles Spaß, die Filme. Du hast Monster-Action, du hast coole Kills, du tauchst ein in die Alien- und Predator-Welt. Ich find's alles geil. Also mir macht's mega Bock. Deswegen wünsche ich dir viel, viel Spaß dabei.
Speaking of Kritiker, ja?
Genau. Übrigens, Leute, ganz kurz, bevor du weitermachst, bevor wir es vergessen, das hier wird eine Spoiler-Folge. Aber wir reden erstmal so über den Film, über Trivia-Facts rund um die Entstehung von Scream 7. Dann sprechen wir eine offizielle Spoiler-Warnung aus. Und dann ist es Zeit für euch auszuschalten, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, und zurückzukommen, wenn ihr dies dann nachgeholt habt.
Genau so sieht's aus. Und du hattest vorhin schon ganz kurz gesagt, wegen Kritik und so weiter. Mir geht's ja auch ähnlich. Und wir reden ja immer wieder davon. Ich versuche immer den ganzen Noise um einen Film oder einen Titel, wenn ich ihn mag und mich irgendwie auch drauf freue. Komischerweise, ich bin nicht der absolute Scream-Franchise-Fan. Der Scream-Teil selber, das haben wir auch in der letzten Episode besprochen, den schon, alles, was Wes Craven gemacht hat. Und bin aber nicht kein großer Fan von 5 und 6, und ich habe wirklich nicht viel erwartet vom 7. Teil, und deswegen ist meine Erwartungshaltung unten gewesen, und ich habe die Scheuklappen aufgehabt, weil ich wollte mich nicht vorher irgendwie groß beeinflussen. Wirklich ein paar Entscheidungen, die zu Kontroversen geführt haben, die dazu geführt haben, dass der Film am Ende auch viel verspätet ins Kino kam, denn er sollte ja schon Anfang 2024 im Kino landen und relativ zeitnah nach dem 6. Und die eigentliche Story, die wir aus dem 6. Teil noch kannten, mit den Carpenter-Schwestern, ne, mit Jenna Ortega und Melissa Barrera. Und die Story ist halt jetzt aufgrund von Cancellations von den Charaktern und auch Menschen, die auch freiwillig gesagt haben, das ist nicht mehr den Film, an den ich arbeiten wollte, sind abgesprungen. Und so war der Originaldrehbuchautor Christopher Landon dann halt eben auch raus.
Es hat dem Film, glaube ich, gut getan, weil es dazu geführt hat, dass Neve Campbell wiedergekommen ist. Und wer freut sich nicht darüber? Und ich finde es auch einen ordentlichen Power-Move von ihr, dass sie dann, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe zumindest gelesen, dass sie 7 Millionen Dollar Gage bekommen hat für Scream 7. Und das somit die höchste Gage ist, die eine Hauptdarstellerin in einem Slasher jemals bekommen hat. Und ich finde das mega cool, wohlverdient, und da sollten wir uns eigentlich alle für sie freuen. Weathers, die ist auch nicht schlecht davon gekommen mit einer 2 Millionen Dollar Gage. Wie gesagt, Leute, nagelt mich nicht drauf fest. Das ist alles was ich im Internet recherchiert und gelesen habe. Wie es jetzt natürlich hinter verschlossenen Türen abläuft, kann ich nicht sagen. Aber es hat mich sehr gefreut, dass dann dadurch quasi Kevin Williamson ins Boot gekommen ist, auch das erste Mal Regie gemacht hat für ein Scream-Teil. Ich glaube, generell sein erster Regietitel. Mm-hmm. Und das Drehbuch gerewritet hat für 500.000 Dollar, weil Paramount halt handeln musste in dem Fall. Und ohne jetzt das Drehbuch zu kennen, wie gesagt, ich persönlich, ich mag ja die beiden, ne? Ich mag ja Melissa und Jenny Ortega. Aber ich mochte sie nicht in Scream 5 und 6. 6 hat mir besser gefallen als 5. Und von daher habe ich mich gefreut, dass einfach jetzt ein komplett neuer Anstrich gekommen ist. Und dementsprechend denke ich mal auch, dass das dem Franchise ganz gut getan hat, vielleicht mal wieder so einen kleinen Tapetenwechsel zu bekommen. Und außerdem hatten wir ja auch noch ein paar, die Zwillinge waren wieder dabei aus Scream 5 und 6. Das war natürlich auch schön, die wieder zu sehen. Und ja, für mich ganz gut funktioniert.
Und ansonsten können wir uns auch wieder über den Score eigentlich freuen. Also der war wirklich eine Überraschung. Marco Beltrami kam nämlich wieder zurück und hat auch ein paar, ja, war eine gute, gesunde Mischung aus ein paar frischen neuen Titeln und eben den bekannten, üblichen Verdächtigen, die wir aus den ersten Teilen auch heute kannten. Roger Jackson als Ghostface mit seiner Stimme, mit der Originalstimme, war wieder zurück. Das war halt schön zu hören, aber oft manchmal auch ein bisschen zu wenig fast für meinen Geschmack. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Spoiler, aber vielleicht ist es ja auch gewollt so, denn ich gehe davon aus, dass auch Neve Campbell jetzt so eine Summe bekommen hat, auch in weiser Voraussicht, dass sie auch für den 8. Teil mit am Start sein wird.
Sie hat ja schon irgendwo, ich meine, ich weiß nicht, ob man diesen Quellen jetzt weiter trauen kann, aber es scheint ja so, dass Scream 8 schon in the works ist. Und wir freuen uns drauf. Es war mir schon klar, Teil 8, 9 und 10. Wie waren denn eigentlich so deine Erwartungen an den Film?
Also meine Erwartungen, hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt, die waren wirklich sehr gering. Für mich ist es dieses Ganze, muss ich jetzt mal sagen, das, was ja Scream in den ersten Teilen immer ausgemacht hat, dass man diese Meta-Ebene hatte, was Wes Craven ins Leben gerufen hat. Vielen Dank dafür, RIP, Wes Craven, der Großmeister. Und das war halt mal was ganz anderes und hat einen frischen Wind reingebracht. Aber was man dann fand ich nämlich so vom Gefühl, bei Scream 5 und Scream 6, war das immer für mich so reingequetscht und aufgesetzt, dass man mir immer so ein langes so eine Bulette an die Backe gequatscht hat über Requel und Meta-Ebene und das ist mit denen und jetzt ist jeder verdächtig und diese ganzen langen Talks fand ich immer so, muss ich mir das jetzt anhören, musst du mir das jetzt alles erklären? Ich hab's nicht mehr gefeiert und weil ich ja Slasher-Filme durchaus liebe, ich mag das Genre, dieses Subgenre und für mich ist es vollkommen okay, wenn ich einfach guten Bodycount habe, kreative Kills, ja. Und ja, und auch ein bisschen geile Practical Gore Effects. Wenn ich das bekomme, dann bin ich damit fein. Und dann gehe ich auch wirklich gerne immer wieder und habe ein schönes Slasher-Kinoerlebnis. Und deswegen war für mich, hatte ich ja schon gesagt, das eigentlich eher gut, was jetzt alles passiert ist, denn das habe ich tatsächlich so bekommen. Wieder ein ganz einfacher Slasher. Man muss dazu sagen, der 6. ist ja auch immer so, da scheinen sich ja die Geister, entweder du liebst ihn oder du hast ihn, einfach auch wegen dem Setup in New York. Ja, wir haben keine Sydney Prescott und das ist halt eben, das hat sich irgendwie anders oder das hat sich irgendwie komisch angefühlt. Ich weiß, andere Slasher haben das auch schon gemacht, ne? Also zum Beispiel Jason Goes Manhattan und so weiter, aber ich fand das einfach, hatte den Vibe weggenommen von diesem Woodsboro-Vibe, diesen schön gemütlichen. Und hier sind wir jetzt halt nicht mehr in Woodsboro, jetzt geht es in die jetzt neue Heimatstadt von Sydney Prescott oder jetzt Sydney Evans, denn sie ist ja verheiratet mit ihren Mark und die leben in Indiana in Pine Groves. Und da kommt dann halt wieder dieses Kleinstadt-Feeling auf. Und ich finde, das haben die jetzt am Ende echt geil eingefangen. Und es macht halt auch wirklich Spaß. Und da merkt man auch so, spürt man auch wieder Kevin Williams in der Erzählart und wie es geschrieben wurde. Da sieht man ihn halt. Und dann, das macht halt auch wieder, also ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast, aber ich glaube, da sind wir uns einig, als wir im Kino waren. Ich habe richtig geile Vibes gehabt.
Ja, voll. Ich bin da ganz bei dir. Wobei ich mir ja der Meinung bin, dass Scream 6 in New York auch mal ganz gut getan hat, weil du warst jetzt in einer Großstadt mit 1000 Menschen und genau das war irgendwie auch voll eindringlich, weil die Gefahr war halt über, du warst halt nirgendwo sicher, du warst in einem Liquor-Store nicht sicher, du warst in der U-Bahn nicht sicher und deswegen war die Suspense auch immer so krass groß bei Scream 6 im Vergleich zu Scream 5. Ne? Vor allem, was ich mega krass bemängeln habe an Scream 5, ist dieses super lame Intro. Da ist ja niemand gestorben im Intro bei Scream 5. Die hat ja überlebt und das war's dann. Das war so das Intro, dieses so Wow-Intro. Und bei Scream 6 hingegen hattest du halt dieses richtig geile Intro, wo sie gekillt wird, die Kollegin aus Ready or Not, ich komme gerade nicht auf ihren Namen, und dann von einem Ghostface, der eigentlich gar nicht Ghostface ist, der dann in seinem Apartment wieder gekillt wird. Mega geil. Fand ich cool und dementsprechend war ich halt auch super gespannt auf Scream 7. Was ist der Intro-Kill? Weil die sind ja immer so legendär. Da hat ja wirklich Scream 1 direkt die Messlatte so hochgesetzt. Das ist ja bisher nicht übertroffen. Scream 2 war dann wieder, fand ich auch richtig, richtig cool. Und so weiter und so fort. Das war für mich auch das Wichtigste bei Scream 7, um über meine Erwartungen zu sprechen. Dann natürlich, wer stirbt? Gibt es hier einen Legacy-Kill? Kommst du zurück? Wir können ja mal kurz reinhören. Wir haben nämlich vor dem Film, lustige Story, Leute, wir haben ja Kinokarten im Cinemax am Potsdamer Platz gebucht. Und dann haben wir bei Instagram gesehen, dass das UCI-Kino Merch zu verkaufen hatte, Scream-Merch, so ein Popcorn-Becher und so ein, wie nennt man, so ein Getränkehalter.
So ein XL-Schlürfbecher, habe ich ja vorhin gesagt.
Genau, so ein XL-Becher, ganz genau. Und dann haben wir gecheckt, dass die das im UCI gekauft haben. Deswegen sind Serkan und ich extra vor dem Kinobeginn nochmal ins UCI gefahren, an Mercedes-Benz-Platz in Berlin, bei der Uber Eats Arena da, um uns diesen Merch zu kaufen. Und dann kommen wir da so hin und ich sehe die schon in der Ferne, ja, wie das da beim Schalter und so, beim Ticketschalter und Popcornschalter und so. Ich gehe so hin, dachte mir so, oh geil, Alter, ich hätte gerne das und das. Er so macht so piep, 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 89 Euro. Und ich so, Alter.
Shit.
Also da war ich tatsächlich ein bisschen surprised von, dass es dann wirklich fast 90 Euro gekostet hat. Aber ich sag's mal so, 50% Geld, 50% Happiness und bin jetzt froh, die Dinger bei mir stehen zu haben. Und dann im Zuge dessen haben wir dann halt auch so ein paar Leute rumsitzen sehen, die gespannt gewartet haben, auch mit ihren Popcorn-Busten, ja, vor sich. Ja, und dann haben wir freundlicherweise im UCI Isabella und Sabrina kennengelernt und die haben zu den Erwartungen an den Film Folgendes gesagt.
Die Erwartungen sind schon ziemlich hoch. Ich habe gerade alle 6 Teile back-to-back geguckt. Heißt, ich habe alles auch frisch im Kopf. Ich bin gespannt auf die originale Cast, auf Sydney vor allem. Gerade weil sie im letzten Teil ja nicht mit dabei war. Nicht direkt zumindest. Ich möchte einfach in den Film reingehen, Spaß haben und was passiert, das passiert halt.
Ich hoffe, viele coole Kills. Also es heißt ja, dass Stu wieder zurückkommt und ich hoffe, er hat eine etwas größere Szene und nicht irgendwie nur mal kurz so 2 Minuten und dann ist er wieder weg. Wäre scheiße, also hoffentlich eine große Szene für Stu. Ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass entweder Gail oder Sydney endlich mal drauf geht. Aber wir werden es sehen. Also ja, also ich würde sagen, ich bin wegen dem Nostalgiefaktor hier, weil ich habe halt den ersten Teil schon sehr jung gesehen und war vom Fleck weg verliebt in den Film. Und ja, deswegen auch meine Hoffnung auf Stu, weil neben Billy war er natürlich mein Liebling.
Und an der Stelle nochmal vielen lieben Dank, dass ihr mit uns darüber gesprochen habt. Ich hoffe, eure Erwartungen konnten erfüllt werden. Und hey, wenn ihr das hier hört, dann schreibt es doch super gerne mal bei Instagram oder bei eurer Podcast-Plattform in die Kommentare, ob der Film euren Erwartungen gerecht werden konnte. Wir sind auf jeden Fall mega gespannt zu hören, was ihr dazu zu sagen habt.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ich fand auch gut, ne? Wir haben auch einige Leute gesehen, die sich wirklich für den Scream-Teil auch im passenden Dress angezogen haben. Ein paar Masken, auch wenn es wenig Leute waren, aber jeder hat doch so ein kleines Fan-Statement gehabt. Auch wir selber. Ich hatte mein Ghostface-Hoodie an. Du hattest dein Scream-Hoodie auch an mit dem, was steht bei dir nochmal drauf? Do you like horror movies oder so? Ja?
What's your favorite scary movie? Und hinten hast du halt das Scream-Cover drauf mit der ganzen Crew und Cast, dieses Original. Ja.
Ja, genau. Also es hat Spaß gemacht. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Stimmen. Hat sehr Spaß gemacht.
Ja, total cool, dass ihr das gemacht habt. Und genau das lieben wir ja auch an dieser Community. Wir lieben das da rumzunörden. Wir sind alles Nerds. Wir haben alle diese eine Sache, die uns verbindet, egal ob alt oder jung. Mega, mega geil. Naja, und auf jeden Fall sind wir dann ins Cinemax gefahren. Ich hatte immer früher, war ich ja relativ aktiv auf Instagram, hatte einen Account, der hieß Berlin's Ghostface tatsächlich. Den habe ich so während Corona entwickelt und da habe ich halt, bin halt Sammler, ich habe halt, weiß ich, wie viele Filme oben in, ein Film in 5 verschiedenen Mediabook-Covern, so die Sorte Sammler und Collectibles und ne. Ja, und auf jeden Fall habe ich dann angefangen zu posten und dann habe ich ein paar echt coole Leute kennengelernt. Diesen Account gibt es mittlerweile nicht mehr. Naja, und dann laufen wir da so lang, dann sehen wir da eine junge Dame zu stehen mit einer richtig geilen Jeansjacke, nämlich komplett hinten drauf Trick-or-Treat. Und wir waren stand da mit so einem Typen und dann sehen wir die Jacke und wir so, ey komm, das wären jetzt unsere nächsten Interviewpartner. Ne? Und vor allem, wir wussten halt obviously, die gehen auch in den Film und gucken sich den an und vielleicht können wir gleich fragen, ob wir vorher und nachher Interviews machen können. Und dann sehen wir so, hey, wie geht's? Ich bin Marian, das ist Serkan, wir haben Horror-Podcast, haben unseren kompletten Charme spielen lassen. Die waren hart zu knacken, ja, aber wir haben es geschafft, dass die uns vorher und nachher Interviews gegeben haben. Und jetzt kommt so super lustiger Fun-Fact, die eine dunkle Gestalt, mit der Sophie da stand, mit der Trick-or-Treat-Jacke, die kannte ich nämlich. Und zwar war das ein super cooler Typ, den ich damals auch schon auf Instagram kennengelernt habe, mit dem Namen Falk und mit dem Instagram-Account Werwolf. Ich weiß nicht, da ist irgendeine Nummer hinter oder sowas, ich weiß nicht ganz genau.
84.
Werwolf 84, okay, dann Werwolf 84, super geiler Typ. Und dann war ich so, hä? Wir kennen uns doch. Bist du nicht Werwolf? Ich bin ehemalig Berlin's Ghost. Wer so, wirklich? Dann sind wir uns mega in die Arme gefallen, weil wir damals, wie gesagt, des Öfteren mal hin und her geschrieben haben und uns gegenseitig bei Instagram supportet haben. Und das war so ein geiler Zufall, ihn dann dort mal in live zu treffen und sich darüber auszutauschen. Vielen Dank an euch beide. Wir haben die zwei natürlich auch zu ihrer Meinung oder zu ihrer Erwartungshaltung zum Film gefragt und das ist, was sie dazu gesagt haben.
Mit welchen Erwartungen gehst du an Scream 7 heute Abend?
Dass du zurückkommst. Da habe ich echt große Hoffnung. Und eigentlich einfach nur, dass es krass wird.
Krass im Sinne von ein krasses Reveal, krasse Kills?
Beides. Ja, dass so ein Oh-Gott-Effekt kommt.
Gut, dann. Und bist du eher hier so wegen Nostalgie oder wegen dem Fun-Faktor?
Beides. Auf jeden Fall beides.
Ich habe ehrlich gesagt gar keine Erwartungen an den Film, sondern erstmal nur, dass ich unterhalten werde.
Und bist du eher so wegen Nostalgiefaktor hier oder wegen dem Fun-Faktor, ein paar coole Kills?
Ich glaube beides. Also, ne, bin damit aufgewachsen mit Scream, also schon Nostalgie und halt einfach Fun-Faktor, Kills. Mal gucken, was sie da diesmal raushauen, wie sie was anstellen, wie kreativ sie halt einfach sind. Mal schauen.
Oh. Wenn du dir eine Person aussuchen könntest, die heute Abend das Zeitliche segnet, wäre es Gail oder wäre es Sydney?
Keine.
Nein.
Die Frage, die stelle ich auch noch gleich an Falk. Falk, Sydney Prescott oder Gail Weathers, wer muss heute 6 Feet Under bewegt werden?
Wenn, dann leider Gail, auch wenn ich Team Gail bin. Weil, sorry, Sydney können die nicht killen.
Und wenn ihr dran bleibt, dann werden wir demnächst unseren Spoiler aussprechen für den Film und hängen natürlich nachher noch ran, wie die beiden den Film dann fanden, ob die Erwartungen getroffen werden konnten.
Ja, erstmal auch nochmal Dank an euch beiden und lustig war auch noch, der Film hat angefangen um 19.50 Uhr, offiziell sollte er anfangen und jeder erfahrene Kinogänger weiß, okay, chill, du weißt, du hast immer deinen Werbeblock, du hast deine Trailers, Und natürlich, was machen wir? Wir splitten uns so ein bisschen auf. Marian geht nochmal ganz kurz und holt nochmal einen Snack und holt uns was zu trinken. Und ich musste unbedingt mal schnell aufs Klo, denn das Interview ging dann halt noch eine Weile, weil wir uns ein bisschen verquatscht haben. Und wir gehen rein in das Kino, was übrigens voll, ja, so richtig ein Labyrinth war im Cinemax. Wir haben da, glaube ich, wie viel Kinosäle? 18 Kinosäle oder so. Also es ist wirklich riesig.
Wahnsinn.
Und ja, und dann bin ich da bis in den dritten Stock hoch und hab's gefunden und dachte, okay, ich habe mir jetzt so viel Zeit gelassen. Ich war auf Klo, sehe Marian nirgendwo mehr in der Schlange. Also okay, alles klar, ich bin definitiv zu spät. Es ist stockdunkel, es ist richtig duster. Ich sehe nur den Paramount-Berg, ja, mit den Sternen drumherum und weiß, okay, du bist jetzt einfach mal leise und guckst. Und ich konnte wegen der Dunkelheit einfach Marian nicht sehen. Und ich so, fuck, Alter, was machst du denn jetzt? Und sehe aber auf jeden Fall die ultra bequemen Comfort-Sitze, die du ja auch so elektronisch nach hinten schieben kannst. Und alle machen dies gemütlich. Und ich denke mir, das ist mir scheißegal. Ich muss jetzt hier in die nächstbeste Reihe und erstmal meine Fresse halten, damit ich nicht die Opening-Scene verkacke. Weil nicht würde ich mehr selber auch hassen, wenn jemand jetzt anfängt, à la Inspector Gadget, jeden Sitzplatz irgendwie die Nummer irgendwie zu suchen. Sitz mich da hin und bin schon 3-4 Minuten drin und denke mir, irgendwann wird's hell und irgendwann kann ich wieder was sehen. Und dann gucke ich nach Marian. Aber dann ging nochmal die Tür auf, denn wir waren alle überrascht. Es gab keine Werbeblöcke und es gab nicht wirklich Trailers. Der Film ist wirklich Punkt 1950 ist der gestartet und das hatte ich so echt noch nie erlebt. Und jedenfalls, Marian kommt dann hoch, wir suchen nach den Sitzplätzen. Ich sage, komm, setz dich mal erstmal hier hin. Er so, fuck, ja, das sind, glaube ich, aber nicht unsere Sitzplätze. Alles klar, wir setzen uns hin. Und wirklich 2 Minuten später kommen Falk und Sophie und natürlich sitzen wir genau auf ihren Sitzplätzen.
Oh, sorry, das sind unsere Plätze. Wir so, nein. Okay, bitteschön.
Dann sind wir eine Reihe weiter. Dann haben uns die nächsten verscheucht. Und dann war aber die Opening-Scene endlich vorbei. Und wir haben uns so hinten rumgesneakt und haben uns dann endlich hingepflanzt. Und konnten dann den Film wirklich auch endlich richtig genießen. Und ja, jetzt geht's, würde ich mal sagen, in die Spoiler, oder?
Leute, wenn ihr den Film nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, dann schaltet jetzt ab und kommt gerne wieder, nachdem ihr Scream 7 geguckt habt, denn jetzt Disclaimer, jetzt wird gespoilert, Spoilerwarnung ist hiermit ausgesprochen. Serkan, wie hat dir das Intro gefallen?
Ja, ich habe ja schon erzählt, was es für ein Run erstmal durchs Kino war, aber trotzdem, meine Augen waren wirklich auf dem Screen. Und ich fand es echt cool, wie sie da wir gehen ja zu Stu Baus, ne? Also dieser Menschen, die wir ja aus dem ersten Teil kennen. Und das ist halt so richtige True Crime Tourismus, sage ich mal. Das ist wie so ein kleines Museum. Die checken da ein und haben halt dort halt dann halt zwei Ultra-Fans. Ich sag jetzt mal kurz, es ist ziemlich straightforward. Es ist nicht wirklich besonders kreativ, muss ich jetzt sagen. Ja? Aber natürlich haben wir da schon den kleinen ersten Fan-Moment mit dem Haus aus dem ersten Teil.
Wie fandst halt du das? Die haben halt dieses Stu Marker-Haus komplett etabliert erstmal und zu so einem Fan-Museum gemacht, weil Stab ist mittlerweile, war ich schon davor, so ein riesiges Franchise geworden, ähnlich wie Scream. Halt, wird halt hart auf Meta gegangen, ne? Mhm. Ich glaube, das war schon jetzt mittlerweile die Meta in der Meta. Keine Ahnung, weißt du, so kam mir das vor. Und du hast halt das Zumacher-Haus, wir kennen es, legendäre Ending-Szene von Scream 1, komplett als Museum ausgestattet, mit allem Möglichen. Du hast hier die Props, da die Props, dann hast du da eine Ghostface-Figur zu stehen.
Genau, wie so eine Animatronics, quasi wie so eine Animatronics-Figur, die da steht und die sich dann auch irgendwie bewegt und haha.
Mit so einem Bewegungssensor.
Genau.
Die hatten einen Bewegungssensor, das heißt, die verfolgt Bewegungen, wenn du von links nach rechts läufst. Und und du wartest natürlich die ganze Zeit, was passiert und wie geht's, du weißt, der Film fängt an und du weißt, okay, die beiden Leute werden sterben. Du weißt nur nicht wie und du weißt nicht wann. Ja, und dann geht's halt los und dann ist diese Animatronic auf einmal die echte Ghostface-Figur und fängt halt an zu slashen. Cooler Kill, wie dem Typen das Messer so ganz langsam und zierlich in die Schläfe reingedrückt wird. Hat mir,
ja,
War sehr geil, also war schon, du hast sofort einmal eine harte Gewaltspitze, hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und ja, und dann zieht sich das durch Haus, dann hast du die typischen Tropes, weil sie ist natürlich blond, rennt dann die Treppen hoch, anstatt zur Vordertür hinaus zu rennen und so weiter und so fort. Und die kämpfen
hängt
dann
sich,
da oben.
Hängt genau. sich so an den Kronleuchter.
Hängt sich an den Kronleuchter.
Will sie da irgendwie der ganz, ganz smoothen Move machen und ihn da irgendwie ausbalancieren, während Ghostface irgendwie runtergefallen ist und eigentlich auf dem Boden liegt. Und dann fällt sie dann halt echt mies runter und ja, Ghostface dreht sich nur um, sieht es, wie sie von oben runterfällt und hält einfach so sein Messer nur so, sodass sie direkt quasi in sein Messer reinfällt, so direkt ins Herz geflockt.
Also du hast wirklich hier schon, es ist so makaber, es sich anhört, aber hart viele Comedy-Elemente schon drin gehabt, ne? Also das Kino hat gelacht, das hat sich gefreut. Ich habe auch gelacht, ich habe mich auch gefreut. Serkan und ich saßen getrennt voneinander, also einen Sitzplatz getrennt, weil wir zu spät gebucht haben und nicht mehr so viele Plätze verfügbar waren. Aber der Kollege links neben mir und die Kollegin rechts neben mir, die haben sich auch mega amüsiert, als das alles passiert ist. Ja, und das war so das Intro und ich muss sagen, mir hat es sehr gefallen. Also mir hat es Spaß gemacht, weil du erstmal wieder bei Stu Markel warst. Du hast direkt, bumm, die Nostalgie. Und es ist natürlich auch ein bisschen so dieser schmale Grat, wann ist Fan-Candy gut platziert und wann ist es zu viel Fan-Candy. Und ich kenne ja, wir kennen ja alle genügend Beispiele, dass ich bin, wenn es um Fan-Candy geht, immer ja sehr misstrauisch. Ich zum Beispiel, ich bin riesiger Jurassic Park-Fan, aber für mich wird das wie ähnlich wie bei Scream das komplette Franchise vor allem durch Teil 1 definiert. 2 und 3 ist auch noch cool, aber auch wegen so ein bisschen Nostalgie, ähnlich wie bei Scream 2 und 3. Also da gibt es schon, obwohl es verschiedene Genres sind, Parallelen zu. Und wenn jetzt irgendwie bei, ich weiß nicht bei welchem das war, ich glaube die Wiedergeburt oder das davor, wo sie dann irgendwie den ganzen kompletten Cast auf Scream, auf Jurassic Park 1 wieder geholt habe, ich saß im Kino, ich dachte mir so, boah, Alter, ihr fickt dieses Genre gerade so hart, Alter, 4, 5 und 6, das ist einfach so eine Katastrophe, was ihr da wiedergibt, sowas. Na, anyways, und deswegen bin ich ja immer so ein bisschen skeptisch bei den Sachen, aber hier hat es wunderbar funktioniert, weil man auch gemerkt hat, okay, hier ist ein Regisseur und ein Drehbuchautor am Start, der das Genre ist, ja, und das hat
ganz
man
genau
irgendwie auch gespürt und deswegen hat es auch wunderbar funktioniert. Wie war es für dich?
Ja, also man hat gemerkt, dass Kevin Williams wieder dran war und natürlich habe ich auch gelesen, der war auch wirklich mitverantwortlich dafür, dass Neve Campbell überhaupt dann noch den letzten Schubser in die Richtung bekommen hat, wirklich auch an Scream 7 mitzuwirken. Er hat ja vielleicht ihr auch versprochen, dass er ja nochmal zurückgeht zu ihrer Legacy und ihrem Familiendrama und alles so ein bisschen mit aufnimmt. Ja. Und mir hat es auch gefallen. Ich fand auch das Fan-Candy, wie du gerade wieder gesagt hast, das war jetzt nicht so sehr in your face. Das war hier und dort klar da, denn du bedienst ja nun mal eine Scream-Fanbase. Und es muss irgendwie, und es erwartet auch irgendwie jeder so. Und es war jetzt nicht nur so eine Aneinanderreihung. Ja, so hatte ich das zum Beispiel, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, das Remake, da war das ja wirklich ekelhaft, wie sehr da die Cameo-Auftritte waren und die ganzen, ja, Elemente aus den ersten Teilen mit eingebunden waren. Das war ja dann so wirklich wie so eine Aneinanderschaltung von Sequenzen. So. Das fand ich, das hat mich hart genervt. Aber hier war das eigentlich ausgewogen so, dass ich gedacht habe, das macht alles Sinn, ist alles stimmig und hatte dann halt wirklich nach dem Intro auch richtig Bock. So, wenn dann die erste Titelmusik kam und dann kam auch wirklich diese Pine Grove Vibes, die halt an Woodsboro Heart erinnern, kamen dann auf und dann wusste ich, okay, ich glaube, das wird doch ein ganz guter jetzt. So.
Hey, ich habe mich richtig gefreut, als es dann in diese kleine amerikanische Vorstadt gegangen ist. Und wir dann Neve Campbell auch das erste Mal gesehen haben. Ich habe mich richtig gefreut, mein Herz hat übertrieben gelacht, weil sie so eine schönes Auftreten hat, weil es so ein familiäres Gesicht ist, die dich da anlächelt und sie ist älter geworden, wie wir alle auch, ne?
Ja.
Und
ja.
Diese Stadt um Pine Groves, super chillig. Es muss Herbst gewesen sein, weil dort ist überall Herbstblätter, so richtig so Vibes. Es sah so aus, als ob das irgendwie kurz davor war, für Halloween dekoriert zu werden.
Geil, ja.
Sorry, musst du mich gerade räuspern.
Ja.
Und dementsprechend, Neve Campbell kommt in den Film rein und oh, ich wäre am liebsten, ich hätte, weißt du noch, dieser eine Fan-Moment, den ich hatte, als wir da bei der Premiere von Nosferatu waren und Robert Eggers auf die Bühne gekommen ist?
Ja, ich kann mich sehr gut erinnern.
Wo ich so als Einziger, als Einziger in diesem ganzen Kino, Zoopalast, Kino 1, irgendwie 800 Leute oder so, als Einziger aufgesprungen bin und so applaudiert und gejubelt habe. So ähnlich ging mir das jetzt gerade bei Neve Campbell. Als ich sie gesehen habe und dann habe ich mich gefragt, so boah, ich bin echt gespannt, ob sie den Film
tragen
erstens auf den Rücken tragen kann und zweitens oder auf den Rücken tragen wird und es auch kann. Und ja, wie ging es dir denn so mit dem Intro zum ganzen Film und der Vibe, der dann gleich rübergekommen ist?
Ja, also es war einfach wieder schön zu sehen, das vertraute Gesicht. Du hast gesagt, das ist Family und man hat auch gespürt im Publikum, da ging so ein richtig so ein oh, und so ein Raunen durch. So, alle haben sich wirklich gefreut, Neve Campbell, Sydney wieder auf dem Screen zu sehen. Dann weiß man, dann zeigt man auch so ein bisschen so einen Einblick in ihr Leben. Man geht durch diese Hauptpassage, Straße von Pine Groves durch und sieht dann da so ein kleines nettes Kino. Da läuft dann The Texas Chainsaw Massacre gerade im Kino. Es gibt dann so ein Gefühl so, okay, das ist ein Film für Horrorfans jetzt, ja. Wir wollen, auch wenn der Film, komme ich später nochmal zu, steht im Raum, dass es wirklich ein Horrorfilm ist, finde ich jedenfalls. Aber ja, auf jeden Fall, denn sie arbeitet ja mittlerweile, ist ganz bodenständig, hat mittlerweile eine Tochter, die ausgerechnet den Namen ihrer besten Freundin bekommen hat, Tatum Evans, weil man heißt ja mittlerweile Evans und nicht mehr Prescott. Und dann ist sie da arbeitet sie in seinem kleinen Coffeeshop, ist eine Coffeeshop-Besitzerin und alles ist so. Ja, so richtig Vorstadtleben und man merkt so, sie möchte den ganzen Trubel entkommen und genau. Ja.
Ja, hat sich, wie gesagt, hat geheiratet, hat ihren Namen abgegeben, hat einen Polizisten geheiratet, der heißt an der Stelle
Mark
Evans, genau. Und heißt jetzt, hört jetzt auf den Namen Sydney Evans. Das war am Anfang natürlich erstmal, okay, ich dachte zuerst, sie hat irgendwie komplett ihre Identität geändert, aber nein, sie hat geheiratet. Und der erste Moment, der mich richtig gefreut hat, ist, dass Isabel May, die spielt dann Tatum Evans, und endlich mal eine Huldigung in Richtung Tatum. Weil Tatum ist mir irgendwie nach Scream 1 zu sehr untergegangen, weil sie war ja schon eine Kick-Ass-Woman und ein geiler Charakter, ne? Rose McGowan.
Absolut.
Und deswegen hat es mich gefreut, dass sie halt hier wieder, dass sie halt endlich mal wieder so richtig gewürdigt wird und sogar noch eine sehr schöne Verbindung zu Namen hat, wie Sydney dann irgendwann im Verlauf des Films zum Ende hin noch preisgeben wird, weil natürlich hat sich dann Tatum gefragt, hey, wieso nennst du mich Tatum nach einer Frau, die irgendwie in einer fucking Katzenklappe umgekommen ist, ne? Wo Sydney dann sagt, hey, weil es die letzte Freundin ist, die ich hatte, der ich wirklich vertrauen konnte, bevor nämlich diese ganze Scheiße passiert ist, und das war richtig so. Da war ich richtig berührt an der Stelle. Also das fand ich richtig, richtig geil, und deswegen passt das für mich extrem gut. Und dann hatten wir natürlich, ich habe ihn gerade schon angesprochen, Mark Evans, der Town Sheriff sozusagen. Und dann war ich direkt so, wollen wir jetzt versuchen, einen neuen Dewey zu etablieren? Fragezeichen.
Ja, hätte man denken können, klar. Also so als Polizist so vom Typen her kommt er ja auch so ein bisschen rüber, außer dass er hat nicht diese Dewey-Art halt, ja, also die ganz spezielle.
Er ist nicht so auf Doofy unterwegs.
Ja, ne? Also, genau.
Er wurde sehr, sehr, sehr sympathisch geschrieben. Also er wurde als sehr fürsorglicher, verantwortungsvoller Vater etabliert und Sheriff, der sehr eingeht auf die Gefühle seiner Frau und versucht Verständnis oder beziehungsweise versucht hier einen auf Mediator zu machen oder macht auf Mediator, vor allem wenn es zwischen Konflikten geht, zwischen Neve und ihrer Tochter, zwischen Sydney und Tatum. Und diese Rolle, die passt ihm eigentlich ganz gut. Also man hat sofort irgendwie die Person etabliert bekommen, die halt da ist und die Ruhe ausstrahlt, die aber auch gleichzeitig Verlässlichkeit und auch irgendwie Kraft ausstrahlt, aber nicht Kraft im Sinne von, ich gehe jetzt hier, ich drücke 120 Kilo auf der Bank, weißt du, sondern Kraft im Sinne von so einer gewissen Art von Abgeklärtheit und Souveränität.
Ja, ich fand auch, Ich fand es auch cool so, dass man halt so ein bisschen in so einen kurzen Einblick bekommt, wie Tatum, also Isabella May, dann irgendwie, ne, ist eine Heranwachsende, ist noch minderjährig, ist aber in ihrem Zimmer und ja, ihr Freund, der krabbelt nämlich ins Fenster rein, das kennt man irgendwo auch her, ne? Und sie blockiert auch so ein bisschen die Tür und das sind alles so, na klar, kleinen Augenzwinker und Erinnerungen an den ersten Teil, aber natürlich ist Neve Campbell oder Sydney, meine ich, ist ja sehr protective, weil sie die weiß ja, es könnte auch ein ganz mieser, böser Typ sein, dein Freund, ne? Also ist mir auch schon mal passiert. Und da entstehen halt so Dynamiken und so Mutter-Tochter-Dinger, ohne dass es jetzt so tief, so krass vertieft wird, aber ja, klar.
Es ist halt, wie ich glaube, Gail hat es gesagt, Gen Z Billy Loomis, ihr Freund. Das fand ich halt, also der Film war doch durchaus wirklich lustig. Also der hat sich wirklich so selbst auf die Schippe genommen, der hat sich selbst so parodiert, aber in so einer guten Art und Weise. Und klar habe ich mich gefreut, als er dann auf einmal zum Fenster reingesprungen ist. Das ist natürlich auch irgendwo so ein Kevin Williamson Signature Move. Der hatte das bei Dawson's Creek, der hatte es bei Scream und jetzt hat das wieder reingebracht. Und dann wurde es in den Stab-Film auch mehrere Male wiedergegeben oder ein, zwei Mal. Und natürlich musste es so kommen, du hast im Hintergrund Don't Fear the Reaper von Gus am Start zu laufen.
Ja, genau.
Und Falk hat es auch so schön gesagt, das spielen wir nachher nochmal ein, aber er hat gesagt, man hat sich so direkt so heimisch gefühlt, so zu Hause, wohl geborgen gefühlt. Ne? Also es war richtig so, du warst so und dachtest dir so, ach Mensch, ist das schön, wieder hier zu sein. Weil, und ich weiß auch, und als ich drüber nachgedacht habe, weiß ich auch, was er damit meinte, weil du hattest jetzt in 5 und 6 so komplett was anderes, was ganz Neues. Ja, also komplett irgendwie den Versuch, neues Feeling, neuen Vibe.
Na, die neue Generation abzuholen.
Gen Z,
halt, ne?
Genau, Gen Z, Gen Alpha abzuholen. Ne? Und dadurch, dass man jetzt halt wieder so zurückgegangen ist und es geschafft hat, diese Boomer-Millennial-Generation mit Gen Z, mit Gen Alpha zu kreuzen, das hat, finde ich, gut funktioniert im Film.
Ja, muss ich auch sagen. Also, Charakteraufbau haben wir ja jetzt hier schon mal so ein bisschen angeteasert. Hier die ersten, die so von den Protagonisten, Hauptprotagonisten, die hier auf dem Screen sind. Wie gesagt, da erwarte ich auch gar nicht so viel. Die werden introduced und wir haben kleine Augenzwinker und kleine Erinnerungen. Und dann will ich am Ende nachher, dass wir jetzt uns nämlich um Ghostface kümmern und um die Story ringsherum. Also erstmal, ich greife mal vor, so wie fandst du denn jetzt denn zentral bei Scream ist ja immer so diese Whodunit-Geschichte. Ohne, dass wir jetzt gleich ins Eingemachte gehen, aber hattest du das Gefühl, wir bekommen so wieder ein typisches Scream-Rätsel-Ratespiel oder fällt das weg?
Natürlich auch bewusst. Natürlich auch bewusst, aber ich wurde immer im Dunkeln gelassen. Also ich wusste nicht, wer es war. Natürlich habe ich auch gerätselt und hin und her und tralala. Aber mal gucken, ob ich dann vom Reveal positiv oder eher negativ überrascht war.
Ja.
Was mich finde ich natürlich auch ganz cool war, wir hatten jetzt das Intro, wir hatten den Intro-Kill, das ist ja ein super wichtiger Teil von Scream. Wir haben etabliert bekommen, die kleine Vorstadt, wo sie jetzt leben, wir haben Sydney kennengelernt, wir haben ihren Mann kennengelernt, wir haben ihre Tochter kennengelernt und dann haben wir endlich die Opfer kennengelernt und zwar den Freundeskreis von Tatum. Sehr erfrischender Cast fand ich, sehr, sehr cool. Die haben alle hier und da mal in kleineren Rollen mitgespielt. Nichts, was ich jetzt irgendwie großartig kenne. Also ich habe es das erste Mal bewusst verfolgt. Die Clique, mit der sie abgegangen hat. Tatum ist eine, ich wollte gerade sagen Theaterschauspielerin, aber am Endeffekt kriegt sie nur so ein Hundekostüm übergezogen und kriegt dann eine Theaterregieanweisung von denen, hey, du bist die Tochter von Sidney Prescott, du musst mehr leben. Und sie dann so, ja, meine einzige Line ist doch nur Wuff, ne, zum Hundekostüm. Sehr, sehr lustig fand ich das. Wir haben halt dann den Cast kennengelernt und wir wussten, okay, du und du, ihr werdet sterben. Und ich dachte mir auch so, okay, ich bin jetzt ready für die Kills, zeigt mir, was ihr drauf habt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, also ich beantworte auch mal meine eigene Frage. Who done it? Feeling kam hier nicht so viel auf, fand ich. Also ich war jetzt kein großes Ratespiel, du hast schon gerade richtig gesagt. Wir sehen dann, ja, welche Opfer wir wahrscheinlich noch im Laufe des Films sehen werden, wer alles abkratzt. Aber wie, war man ja dann gespannt. Tatum geht in die Fußstapfen von Sydney, die ja auch am Theater war, im zweiten Teil. Und da hat man dann ja auch einen Theaterauftritt und sie hat noch so eine Freundin, die so eine richtige typische Blonde Girl, College Cheerleader Girl, sage ich mal. Aber die sieht ja auch so, oder vielleicht geht es mir so bei manchen blonden Frauen, die sahen mir ziemlich ähnlich aus so vom Typ und ich glaube, das war auch so gewollt. Da am Anfang hat man dann so ein bisschen vom Weiten dann gesehen, wie sie gerade das Theaterstück einüben und dann sieht man und ich dachte so, okay, das ist die Fee, die gerade in die Luft hochgezogen wird, da dieses Spiel. Aber dabei war sie wirklich nur in Wahrheit unter diesen Hundekostüm und dabei stellt sie sich halt auch extrem dämlich an und stolpert und ist also alles andere anscheinend so als talentiert. Und ja, das ist dann auch unser erstes Opfer, ne? Also nicht Tatum, sondern Tatum ihre Freundin, ne?
Was mir gerade einfällt, das ist ja eigentlich ganz lustig, ne? Sie hat ja dieses Hundekostüm an, wenn wir ganz kurz einen Schritt zurückgehen, und stellt sich ja so ein bisschen tollpatschig an, ne? Und das ist erinnert mich sehr an die Tollpatschigkeit von Ghostface aus Teil 1, 2, 3 und 4, ne, der ja sehr anfällig war für Stolpern oder für irgendwas in die Fresse gescheuert bekommen oder sowas. Ne? Mhm. Ja, vielleicht hat man sich dabei was gedacht von wegen, ne, Tollpatschigkeit im Scream-Kostüm, weil das war ja jetzt hier überhaupt nicht so. Also ich hatte den Eindruck, dass Ghostface in Scream 7 ein absoluter Terminator war. Ich habe mich auch ein bisschen gefragt, so, der hat so viel abbekommen in diesem Film, ne? Wie er dann immer am Ende noch stehen konnte. Aber dafür gibt es natürlich auch dann irgendwo eine Theorie, warum das so war. Aber ja, der Piñata-Kill, sehr schöne Namensgebung auf jeden Fall. Hat mir auch sehr gut gefallen, ne? Wie sie da so hochgezogen wird und du wusstest schon, sie wird da getötet, ne? Du wusstest ja, schon, die wurde, ne? Man muss sich vorstellen, die ist quasi spielt, hat irgendeine, weiß nicht, eine Fee oder eine Hexe oder so gespielt.
Ja, irgendwie sowas.
Ja, und wird dann an so Bügeln hochgezogen und die üben halt das Hoch- und Runterkommen. Ne, da hast du dann den Typen an der das Ganze dann steuert, an der Mechanik. Und ich habe diese Szene gesehen, wie sie da alleine waren in einem leeren Theater, nachdem die große Probe war und das geübt haben. Ich wusste schon ganz genau, oh, bitte lass sie da hängen und bitte ritz ihr ihren Bauch auf und lass die Gedärme sich überall verteilen. Ja. Und genau das ist, was ich bekommen habe.
Ja,
und
wir wurden nicht enttäuscht.
Und Ghostface steht dann da so und sieht die Situation und denkt sich schon so, ich habe genau gesehen, so, das könnte doch jetzt ganz nett werden. Und genau das ist, was wir bekommen haben. Und ja, dann hatten wir natürlich auch im Vorfeld dessen den ersten Call, der parallel stattgefunden hat.
Ja.
Und dieser erste Call, du hast quasi Neve Campbells Handy klingelt, hello Sydney, ne, da hast du wieder das. Und sie ist hart abgebrüht. Sie meinte so, what the fuck do you want? So, also du hast gemerkt, sie hatte keinen Schiss, sie hatte keine Angst. Ihr war es so scheißegal. Sie meinte, dachte so nach dem Motto so, ey, komm her und ich schneide deinen Kopf ab. So nach dem Motto, ne? Ich hacke ihn dir ab.
Na, vor allem, ich glaube, sie ist halt, sie ist gewohnt, dass sie immer wieder irgendwelche Scherzanrufe bekommt und irgendwelche Leute diesen Scheiß durchspielen. Sie ist so, she's really tired of it, so, weißt du?
Digga, sie denkt sich so, Digga, du hast jetzt 6-mal probiert, also 5-mal probiert, bis auf Teil 6 mich zu killen. Ich habe dich jedes Mal gekillt, ja, also ja. Komm, ich mach's auch ein 6. Mal, ne? Und das ist auch eine ganz nette Ebene, wie die Gil dann anspricht, ja, du hast ja ausgesetzt in New York, ne? Du hast dir ja Pause genommen. Ne, es war very brutal. Es war schon sehr lustig, der ganze Dialog dann auch von Gail und Sydney. Ja, und dann haben wir einen weiteren riesigen Can-Fanny-Moment. Und zwar geht es dann vom Telefonat auf FaceTime und du siehst das gealterte und zernarbte Gesicht von dem Fernseher von Stu Marker. Und das Kino hat applaudiert und hat wuhuhu gemacht, ja. Und ich dachte mir in dem Moment so, ey, Digga, der Typ ist tot, Mann. Der Typ ist tot, Alter. Der hat einen Fernseher ins Gesicht bekommen. Der wurde davor blutig gestochen von Billy. You gone too deep, man. I think I'm dying here. Und ja, ja. Du hast dann die ganze Polizei am Ende gehabt und sowas und du kannst mir nicht sagen, dass die nicht seinen klinischen Status geprüft haben und den nicht für tot erklärt haben, sowas. Ne? Deswegen dachte ich mir so, okay, ich lasse es erstmal auf mich zukommen.
Ja, wie war das für,
ja. Ich lasse erstmal auf mich zukommen, was sie da, ne? Wie hast du das gesehen, als du ihn auf einmal gesehen hast und die Reaktion im Kino?
Ja, also klar, ich habe ja schon Gerüchte davor gehört, ja, dass Stu Macca wieder zurückkommen wird. Und klar, freut man sich im ersten Moment und dann will man natürlich aber auch wissen, okay, wie wollt ihr das rechtfertigen? Wie wollt ihr das dem Publikum jetzt erklären? Aber am Ende ist es doch immer so, du bist in dem Kinosessel, du siehst es auf dem Screen und sagst, ah, okay, muss ich wohl mit leben? Mal sehen, wie sie es mir jetzt erklären. Und das ist am Ende immer die Frage, erklären sie es dir gut oder eben nicht? Und so viel kann man schon mal sagen, man lässt das Publikum noch eine Weile ja im Dunkeln und dann kommen auch so Geschichten, so, ja, das ist doch Deepfake. Also wir sind natürlich im Hier und Jetzt und alle Protagonisten wissen auch so, ey, es gibt sowas wie AI, das ist er vielleicht gar nicht. Stu ist tot, kann nicht sein. Ja, aber dann kommen halt auch immer wieder so Sachen wie, bist du dir sicher? Wurde er begraben? Warst du auf seiner Beerdigung? Und so weiter und so fort. Ja, und so muss man es erstmal stehen lassen.
Wir kommen da gleich noch zu, aber wenn jetzt wirklich es der Fall ist, dass, ich meine, alle haben ab jetzt den Film schon gesehen, weißt du, dass es wirklich Stu ist, dann wäre das für mich, also dein Leben, das Stu, dann wäre es für mich so gewesen, okay, ihr musstet jetzt wirklich diese Peitsche rauspacken und irgendeine schlechte Story erfinden, dass er wieder da ist. Das wär für mich dann so Kategorie Bullshit gewesen. Das war für mich Kategorie gewesen. Diggas, habt ihr doch nicht nötig, Mann. Ne? Und deswegen war ich super so, I don't know. Aber wie gesagt, in der Ära von Deepfake, das haben sie auch echt gut gemacht, dass sie nicht sofort mit der Tür ins Haus gefallen sind, dass sie sich Zeit gelassen haben und alles in Eventualitäten dargestellt haben und Gail dann reportermäßig nochmal investigativ nochmal recherchiert hat, okay, wo ist der Polizeibericht, wo ist der Corona-Bericht, also von dem Leichenbestatter und das alles nochmal gegenübergestellt hat. Und dann gab es am Ende tatsächlich den Befund, dass, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber dass irgendwie nicht so ganz klar war, okay, ist er jetzt wirklich irgendwie begraben worden, gab es da Zeugen oder sowas. Ne?
Ja, als vermisst hat man ihn irgendwie datiert. Irgendwie so war das am Ende.
Ja, genau, aus irgendeinem Grund. So, ne? Ja, okay, lass mal warten. Naja, und dann...
wie fandst du... Sorry, wenn ich da mal so reingehe, weil... Klar. Gehen wir gleich mal dazwischen. Wie fandst du das denn? Weil, ja, wir haben das jetzt, diesen Call von Stu und so weiter. Und der ruft ja dann immer wieder an und penetriert da auch Sydney immer. Mhm. Und macht ihr natürlich auch Angst so um ihre Tochter. Ne? Denn er sagt, ja, ich weiß, wo sie ist. Und ne, Theater hier. Und jetzt ist sie hier in der Bar, in dem Café und so weiter. Aber... ja, der killt, ist ja gar nicht erstmal der es killt, denn wir bekommen ja erstmal noch so ein Fake-Ghost-Face oder einen, der dann relativ schnell auch abdankt, der dann auch in das Haus von Sydney einbricht.
Du.
Und wie fandst du das denn? Denn wir bekommen ja auch gleich ein Reveal. Aber eine Sache fand ich auf jeden Fall extrem lustig, bevor du antwortest, dass er ja dann genau auch dort gleich stirbt. Also sorry, wir haben ja alle den Film geguckt. Und wie er vom Auto angefahren wird und dann halt eben Courtney Cox
bzw.
Gail Weather kommt.
Eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Genau an dem Punkt wollte ich nämlich auch gerade anknüpfen. Ich wollte dich gerade quasi dieselbe Frage stellen. Die erste Attacke von Sydney in ihrem eigenen Haus. Ne? Du hast quasi die Crime-Scene im Theater. Stu Macca hat per FaceTime gesagt, ach ja, und du denkst, deine Tochter ist sicher. Ich werde sie gleich aufschlitzen, weil ich bin gerade hier am Theater, wo sie gerade Probe hat. Und Sydney sofort alle Alarmglocken an, ruft ihren Polizeihusband an, alle mit Blaulicht, bam, sofort hin. Sie greift in ihre Schublade, holt ihre Knarre raus. Let's go. Sie finden die Crime-Scene. Zwei Tote gibt's, ein Tod schöner als der andere. Und dann geht's natürlich weiter, dass dann wieder alle nach Hause fahren. Und jetzt ist natürlich Polizeischutz angesagt. Und du hast erstmal zwei Polizisten, die erstmal durch das Haus gehen von den Evans und erstmal so ein House-Sweep machen, um zu gucken, ob alles klar ist. Natürlich verlassen sie das Haus und auf einmal sieht man einen Schnitt, wie oben die Dachluke zum Attic runtergeht. Und boom, da hast du Ghostface. Sie sind im Haus und du weißt, shit is about to hit the fan. Und dann dachte ich mir so, okay, interessant, spannend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Sydney stirbt oder dass Tatum stirbt. Stirbt jetzt etwa ihr Husband, ne? Und es geht halt los im Haus und ich fand die Hausszene echt geil. Also sie hat Spaß gemacht, sie hat auf die Fresse gegeben, jeder hat eine Packung abbekommen. Man hat gesehen, wie Sydney und Mark Evans, nee, wie heißt ihr Mann nochmal im Film?
Mark Evans. Hat sich auch gut gewehrt.
Ja, ne, also es war ein geiler Schlagabtausch und was ich vor allem geil fand, die beiden haben hundertprozentig über so einen Case geredet. Die haben sich abgesprochen, die beiden. Die waren vorbereitet auf so einen Fall, die waren abgeklärt, beide wussten unabhängig voneinander, was jetzt zu tun ist. Fand ich mega geil. Bis dahin erstmal und wie hast du es so aufgenommen?
Ja, stimmt. Jetzt, ich bin ein bisschen sehr schnell vorangegangen, weil ich fand halt eben Gail Weathers Auftritt so geil, aber du hast natürlich recht, im Haus ist auch noch ein bisschen was passiert. Am Anfang hat man auch ganz kurz erwähnt, auch so ein Wes Craven-Klassiker, den ich sehr liebe, The People Under the Stairs oder wie er bei uns heißt, das Haus der Vergessenen. Und da hatte ich so ganz kurz so eine Vibes, denn du kennst den Film ja auch und die sind ja dann auch zwischen den Wänden ganz oft, ja, und verstecken sich dazwischen und die sind da plötzlich auch und ich dachte, das ist nicht einfach so von Kevin Williams so geschrieben worden. Da hat man auf jeden Fall auch so ein bisschen Wes Craven seine Legacy irgendwie würdigen wollen. So. Und das fand ich irgendwie krass, wie Sydney und Tatum sich da denn zwischen den Wänden durchhangeln. Und Ghostface peilt aber, weil sie irgendwelche knackenden Geräusche hört, dass die irgendwie zwischen den Wänden sein müssen. Er ist ja in amerikanischen Häusern oft so, dass sie so eine doppelten Wände haben. Und der slammt dann sein Messer da durch und versucht wirklich dann auch noch mit so einem Feuerhaken dazwischen reinzuhauen. Und es hat schon noch so eine spannende Dynamik gehabt, weil, ich weiß nicht, wie du es fandst, aber ich fand, da Spannung kam schon auf, weil viele total behauptet haben, so der Film baut keine Spannung auf. Fand ich jetzt nicht.
Total, ja, absolut. Und wow, Diggi, also ist ja nicht das erste Mal, aber das war gerade ein richtig krasser Wow-Effekt. Da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Na klar, Digga, People Under the Stairs, Mann.
Ja.
Das war ja absolut ein Tribute an unseren Horrormeister-Regisseur Wes Craven. Ne? Safe. Richtig geil. Wow, jetzt finde ich ihn noch cooler. Jetzt finde ich ihn noch hundertprozentig. ich fand sie auch echt spannend. Also es hat echt Spaß. Mir war klar, dass keiner von denen sterben wird. Irgendwie ist ja viel zu früh. Ne? Aber es war trotzdem spannend, weil du halt die Situation hattest und du hattest dann natürlich irgendwo auch noch den Sheriff, den Mark Evans, den Ehemann. Und hier quasi zwei Parteien, also einmal er und einmal Sydney und ihre Tochter, parallel durch das Haus gegangen sind. Und der Mark Evans, der hatte dann natürlich schon auch irgendwo sein Knockout und war dann erstmal irgendwie außer Gefecht. Und dann war für Ghostface natürlich erstmal wichtiger, das Hauptziel zu eliminieren, eben wie so ein Terminator, ja, der da durch das Haus gestritten ist. Ich fand's geil. Also es hat mir
Sydney Prescott.
Sydney Prescott, you are my victim. Und wie auch immer.
Ja, Mann.
Und ja, fand ich geil. Also hat Spaß gemacht. Ich fand es ultra spannend.
Ich fand's auch krass so, denn die sind ja dann irgendwie runtergefallen. Denn ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wie, aber ob gemeinsam oder nacheinander. Und dann war Sydney Prescott, irgendwie war der Postkasten irgendwie, der war irgendwie kaputt. Ne, diese typische Post. Dinger, du weißt doch, die immer in Amerika vor dem Häuschen sind und dann haut sie ihnen noch das Teil so voll in die Fresse. So. Und dann hat ihn noch erstmal so niedergestreckt.
Ja, weißt du, was mir auch noch davor aufgefallen ist? Da gibt es ja die Situation, wie Mark Evans dann, also der Sheriff, dann ausgenockt wird und dann irgendwo einfach so regungslos liegen bleibt. Mhm. Und dann kommt Ghostface wieder, nachdem er versucht hat, Sydney und die Tochter zu killen. Und dann guckt er, will sich um ihn kümmern und er ist auf einmal weg. Also haben wir hier mal umgekehrte Opferrolle. Ein bisschen so wie Halloween. Nicht der Killer ist weg,
genau.
sondern der Good Guy, der ist auf einmal weg. Ne? Ja. Und da hast du so ein bisschen so umgekehrte Rolle, was ich ganz cool fand. Und dadurch hat es irgendwie suggeriert, was ich auch echt ganz cool fand, was ich echt erfrischend fand. Ich hatte von vornherein nicht nur dadurch, aber das Gefühl, dass Sydney und ihre Familie in der Überhand sind, dass die diejenigen sind, die die Kontrolle über die Situation haben und nicht umgekehrt.
Ja,
das Gefühl, ne, das Gefühl hatte ich, und es hat irgendwie mal auch ganz gut getan, zu spüren, dass sie die Überhand hat und sie nicht das Opfer sind, sondern sie ein bisschen so Ghostface dann zum Gejagten
vielleicht
gemacht haben.
Vielleicht fanden das deswegen so einige, dass das keine richtige Spannung war, weil klar, ja, man hatte nicht so das Gefühl, dass, wie du schon auch gesagt hast, wir wussten schon irgendwie, weder Tatum noch Sydney wird jetzt sterben. Vielleicht eher Mark, aber ist ja auch nicht passiert. Mhm. Aber ich fand trotzdem, dass, wie gesagt, zwischen den Wänden und was da passiert ist, da ist eine Menge in dem Haus passiert, und das läuft dann super, nahtlos über.
Super schöne Szene im Haus, hat mir Spaß gemacht. Was
und,
passiert denn dann,
und
Alter?
Dann finde ich halt so krass, und es war auch so ein richtiger so ein Audio-Effekt im Kino, denn du siehst halt, wie Ghostface sich da aufrappelt, aufsteht, so halb benommen, und dann kommt einfach nur, ja, sowas, was man ja in anderen Filmen auch schon oft gesehen hat. Du siehst dann die Szene, so ein Close-Shot auf die Person, die mitten auf der Straße steht, aber dann kommt halt eben so ein SUV und BÄM! Aber so wirklich mit so richtig in your face und wird weggenackt. Das war noch gar nicht so der, außer dass es laut war, der Effekt, die Leute irgendwie so jubeln lassen hat. Aber wer aus dem Auto steigt, darauf kommt's an. Und da kommt Gale fucking Weathers zurück. Ja?
Und die Leute haben gejubelt im Kino. Wirklich, die haben sich so gefreut. Aber die wurde dargestellt wie so eine Actionheldin. Als ob ihr gerade Captain America irgendwie die Welt gerettet hat, weißt
aber
du?
Aber so
weil,
kam sie auch so ein bisschen raus, so, ne?
Aber auch du hattest so eine von unten nach oben, so eine Kamerafahrt, auf sie, begleitet von dem richtigen Soundtrack, und dann steht sie da, macht die Tür auf, bam, bam, breitbeinig steht sie dann da mit dem Blick, ja, und dann übertriebener...
Und sie kommt nicht alleine, sie kommt
übertriebener, übertriebener Hero-Shot, den sie da hatte. Und hinten raus springen dann die Zwillinge aus Scream 5 und 6.
Genau, Mindy und Chad. Also für all die, sag ich mal, 5 und 6 so lieben, gab es dann halt schon den Fan-Moment, dass man die beiden halt auch noch mit aufgenommen hat. Fandst du, dass Mindy und Chad genug in dem 7. Teil jetzt gewürdigt würden, dass man denen irgendwie eine besondere Rolle zugesprochen hat? Oder?
Ich habe sie, also ausreichend für mich, weil ich habe sie richtig lieb gewonnen, um ehrlich zu sein. Ich fand sie richtig cool. Das ist ein super cooles Duo, die wirklich viel Humor mit reingebracht haben, die schöne Charaktere hatten, und mir haben sie wirklich sehr gut gefallen. Hm. Und auch der Grund, also sie assistieren so Gale Weathers so ein bisschen, ne, mit Kamera und irgendwie, was macht sie, Produktionsassistenz oder unterstützt halt so ein bisschen und sucht natürlich auch immer selber das Rampenlicht. Und,
ja, genau, das fand ich lustig.
Und dann gibt es dieses super schöne Wiedersehen zwischen Gale und Sydney, wie sie sich wirklich in die Arme fallen. Und er bereitet dann die Kamera vor, ey, wir müssen jetzt alles vorbereiten, um live zu gehen. Und sie dann so, wo ist Gale? Und sie dann so, nee, wir brauchen nicht Gale, ich mach das jetzt. Nimmst du das Mikrofon und voll selbstbewusst.
Genau.
Und dann kommt Gale rein, don't even think about it. Ne? Und
genau,
sie gibt sofort das Mikro, okay, sorry, wie so ein Löwenbaby an die Löwenmama, so, weißt du. Fand ich geil, hat mir richtig gut gefallen, und dem Kino hat es auch gefallen. Also da muss ich nochmal nicht mal irgendjemanden fragen. Das Kino hat gejubelt, Mann.
Ja, das meine ich ja, ne? Also mit dem Audio-Effekt und dann diesen Hero-Shot, wie du ihn gerade beschrieben hast, mit der Kamerafahrt, und man war dann voll froh, dass jetzt noch weitere Charaktere kommen, die wir auch alle, die alle irgendwie vertraut sind. Und ja, dann ist da die Crime-Scene, und wir reden jetzt über einen Ghostface, der anscheinend wirklich nicht mehr aufsteht, ja? Und
voll.
Dann sagt nur irgendwie Gale so, glaube ich, war das, nimm mir die Maske ab. Ja,
who's that?
Take off his Mac.
Ja.
Und dann dachten wir aber auch alle so, who's that? Ja?
Who the hell is that? Und dann guckt Sydney auch noch richtig so Augenbraue hochgezogen, so, hä, wer bist du denn, Alter?
Aber?
Ja, weil alle natürlich so, oh, ultra krasser Reveal, und wow, jetzt haben wir schon den ersten toten Ghostface, so, super lustig.
Ja, aber auch vor allem, es war, da musste ich aber auch kurz denken, so, das war jetzt auch wirklich, ehrlich gesagt, belanglos. Der Typ, der taucht nämlich wirklich buchstäblich in einer kurzen Szene auf. Nämlich noch mehr am Anfang, wo Sydney in ihrem Coffeeshop arbeitet und so ein richtig weirder Dude kommt, irgendwie sowas bestellt und einfach nicht so sehr, ja, suspicious benimmt, so, ja. Und
Sie händigt ihm quasi seinen Kaffee aus und der guckt sie so richtig so böse und dünnsdüster an so, und sie denkt sich auch so, hä, was willst du denn jetzt von mir? Und dann nimmt er den Kaffee und geht raus.
Genau. Und da war dann halt auch, die haben wir vorhin so ein bisschen geskippt, da war dieser neue Charakter Lucas, gespielt von Essa German und dann Jessica Bowden von Anna Camp. Gespielt und die beiden, also die Jessica ist die Mutter von Lucas und die haben ja da kurz davor war dieser Lucas schon sehr, also man hat da versucht so ein paar Red Herrings zu streuen so und wollte, dass man den Lucas, der ist schon so ein Weirdo gewesen und mal so gefragt, so richtig fanmäßig so, Sydney, oh Mann, dass du jetzt hier arbeitest und das ist so ein Fan-Moment für mich und ich liebe ja diese ganzen Stories und weiß ich was.
Hat sie auch mit Sydney Prescott angesprochen anstatt mit Sydney Evans.
Ja, genau. Ja, und fand halt auch ganz lustig, Gail Weather, die Investigativreporterin, Legende aus Woodsboro. Und dann kommt auch dieses Kameraset von den Typen aus Pine Groves, die ihren eigenen Channel natürlich haben. Aber die spielen halt auch wirklich nur so eine Nebenrolle und sind eigentlich nur für die Jokes von Gail Weather zuständig, dass sie die ein bisschen ausbuhlt. Und ja, die geht investigativ ran und guckt, wo ist denn der Typ, der Ghostface-Killer, der da jetzt liegt, den keiner anscheinend kennt. Wo kommt der denn eigentlich her? Und dann findet man raus, okay, der kommt aus so einer Irrenanstalt oder der war in einer Irrenanstalt und saß wegen mehreren Morden irgendwie und wurde entlassen. Und dann gehen die halt mit Sydney, Tatum und so weiter mit der ganzen Entourage gemeinsam hin und wollen dort in dem Irrenhaus ja ein bisschen rausfinden, was da jetzt ist. Und dann fühlen sie den einen Wärter so ein bisschen auf den Zahn und dabei ergibt sich dann plötzlich, ja, wir haben ja hier einen auch noch, der war sein Nachbar. Der hat ihn ja vielleicht auch ein bisschen angestachelt zu, ja, und das ist unser John Doe. Und wer ist denn dieser John Doe wohl? Ja, und da kann man sich ja dann schon erahnen, das wird ja dann halt am Ende revealed, dass halt er Stu Mecca ist und man hat sich dann schon denken können und dass der Wärter damit involviert ist und ja, da muss ich halt auch sagen, also jetzt erstmal ganz kurz zu dem Reveal, wir sind ja hier mitten in den Spoilern drin. Wie fandst du denn jetzt diesen Reveal?
Ja, also den Reveal, den fand ich so lala, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Den Reveal gebe ich, es gibt einen Grund, warum ich bei keinem Scream-Teil den Reveal so geil fand. Weil, wenn ich drüber nachdenke, war nur bei Scream 1 wirklich der Reveal zwei Leute, die wirklich auch zum Hauptcast gehört haben. Du hattest also Zeit, dir deinen Charakter auszusuchen während Scream 1. Die einen fanden Stu cool, die anderen fanden Billy cool. Ne? Und deswegen fand ich den Reveal eher ja, relativ unspektakulär. Ich fand es natürlich ganz lustig, weil die Kollegin, die Dame, die dann eine der Killer ist, completely psycho ist im Kopf. Also die war ja so komplett durchgebrannt und dann hat sie sich halt à la Scream 2 so ein Hilfs-Ghostface mitgesucht, der einfach hart verhaltensgestört ist von vornherein auf irgendwelchen Medikamenten, die ihm wahrscheinlich auch so resistent gegen jegliche Angriffe gemacht haben, drauf war. Ja, genau. So viel dazu, aber trotzdem sehr lustig erzählt und sehr lustig auch zu Ende geführt. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, also ich muss auch sagen, es ist wirklich ein schwacher Reveal, aber ich habe auch nicht viel erwartet und ich muss dir zustimmen. Ich finde auch, Scream Reveals waren noch nie wirklich besonders geil. Du musst es halt immer hinnehmen, wie es dir erklärt wird. Im sechsten Teil, mit der Family, mit der Polizisten-Family, musst du auch eben so akzeptieren. Ich fand es auch lächerlich, ja, die drei. Und weiß nicht, also was für einen Anspruch hat der Zuschauer? Ich war trotzdem unterhalten, denn es wurde ja irgendwie auch sehr humoristisch erklärt und es hatte so ein bisschen was von Scooby-Doo, wenn sie so sagen, ah, guck mal, wer unter der Maske ist. Aha! Ja,
also, Fun Fact, Stu Mocker hat ja immer in Scooby-Doo mitgespielt, auch in den Real-Verfilmungen.
Richtig, richtig, stimmt. Nee, und deswegen, ich fand es jetzt nicht schlimm. Ich fand auch so lustig, der auch immer wieder dass dann auch immer Sydney gesagt hat, schieß ihn in den Kopf. Und am Ende, ja, wird ja auch wirklich diese Psycho-Tante, wie du vorhin gesagt hast, die Jessica, die wird ja auch wirklich irre hart in den Kopf geschossen. Es splattert ja nur so, ja. Und der Reveal ist einfach witzig irgendwie, keine Ahnung. Es ist nicht besonders smart, also hat nichts mit smart zu tun. Aber ich denke, dann habt ihr noch so nachgedacht und gesagt, Mann, Alter, das wurde ja auch wirklich noch auf Last Minute umgeschrieben, ja. Und dafür haben wir doch aber echt einen unterhaltenen Abschluss bekommen.
Ich glaube, es ist alles auch so, guck mal, das muss ja auch nicht smart sein. Man hat ja auch jetzt lang genug erklärt bekommen über Upscream 2 bis Teil 6, keep it simple, stupid. Ne? Wir wollen hier nicht die übertrieben krassen Motive haben, wir wollen nicht diesen krass smarten Outcome haben. Und ich glaube, genau das wusste Kevin Williamson auch, indem er einfach wollte, dass wir Spaß haben an der Geschichte. Du hattest halt diese völlig verhaltensgestörte, überprotective Mutter, die traumatisiert war durch ihren gewalttätigen Ex-Mann, wo man erfahren hat, dass sie ihn umgebracht hat, aber es wie ein Unfall hat aussehen lassen. Deswegen war sie überprotective gegenüber ihrem Sohn, der übrigens auch einen richtig legendären Tod gestorben ist. Leider, kleines Manko an der Stelle, bisschen zu auffälliges, also viel zu auffälliges CGI, aber ansonsten schöner
Stimmt.
Gedanke. Ja,
fand ich
ansonsten,
auch.
Ansonsten einen schönen Gedanken. Und deswegen fand ich das ein bisschen so, und dann fand ich es aber wiederum ganz lustig, wie es geschrieben ist, weil sie dann habe ich hier mit Power Pilates angefangen. Natürlich muss sie sich nämlich fit halten, ne, um diese ganze Scheiße abzuziehen im Ghostface. So eine richtige Vorstadt-Mutti.
Comedy,
weißt du?
Ja, genau.
Und das fand ich ganz cool. Und dann hattest du halt den Wärter aus dem Irrenheim, den sie da irgendwie rekrutiert hat, um Finger gewickelt hat. Er ist quasi in die Venus-Falle reingetappt. Der Psycho, der Typ für die Drecksarbeit, für die Muscle-Arbeit halt sozusagen. Und dann gab es diese Szene, du musst ihn in den Kopf schießen. Sie war weg, dann hatten Tatum und Sydney beide eine Waffe in der Hand und dann kam sie zugerannt und die beide in feinster Double-Action das komplette Magazin auf ihren Kopf losgelassen.
Das Publikum hat gejohlt
und gelacht, dann fällt sie da oben und einfach ihr komplettes Gesicht ist weggefetzt. Ja, also mehr ins Gesicht geht nicht. Also auch da haben sie sich ordentlich selber auf die Schippe genommen. Und das fand ich dann am Ende schon wieder geil, Alter.
Ja, stimmt. Du hast gerade gesagt, dieses CGI ist mir leider auch so ein bisschen negativ aufgefallen. Wäre schöner gewesen, wenn wir da klassische Practical Effects haben, aber es hat wahrscheinlich am Ende ist das Budget halt eben für Sydney draufgegangen und fürs Drehbuch umschreiben und da hat es einfach nicht mehr gereicht und man hat es dann halt so gemacht. Es ist okay, es ist guter Standard, sage ich mal, aber beim Reveal ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen, war ja auch noch so sehr, also wirklich lustig, da kamen ja noch so ein paar Cameo-Auftritte, die tatsächlich, habe ich denn gelesen, auch alle wirklich mit Deepfake irgendwie generiert wurden. Die wurden alle an einem Tag irgendwie aufgenommen, die Shots, und die haben kriegen ihre kleinere Gage, aber es ist ja auch wirklich ein Mini-Auftritt, denn das wurde ja alles, das kann man auch echt hart hinterfragen, diese Jessica hat das ja irgendwie alles mit einer AI-Software, mit Deepfake, mit Stu Maker sozusagen als zu Leben erweckt und dann ist ja dann Sydney in dem Haus und wird letztendlich nochmal ein paar Mal auf die falschen Fährte oder wir als Publikum sollen nochmal auf die falsche Fährte gelockt werden und dann kriegen wir nochmal alle zu sehen. Ah nein, ich bin's. Und dann sieht man auf einmal Laurie Metcalf als Laurie Loomis, ja. Ich hab's dir nie verzeihen, dass du meinen Sohn umgebracht hast, vom CC auf einmal da, dann switcht es um, dann ist es Scott Foley, der aus dem dritten Teil, ja, dann ist es plötzlich David Arquette und dann sagt irgendwie New Sydney, ja, show you yourself, you motherfucker, oder irgendwie sowas, ja. Das war schon irgendwie lustig. Also ich habe mich da unterhalten gefühlt, weil ich habe es halt nicht ernst genommen. Du kannst es nicht ernst nehmen.
Ich verstehe auch diesen ganzen Hate nicht, den der Film abbekommen hat, weil viele sagen, also erstmal, dass von vorne weg der Film von vielen boykottiert wurde, und dass ich auch gesehen habe, dass viele von vornherein sagen so, oh, Scream-Franchise ist overrated und voll der Scheiß. Ich sehe, ja, Digga, Alter, aber dann musst du das wirklich jedem Franchise entgegenbringen. Dann darfst du das nicht nur gegen ein Franchise richten. Also ich frage mich, warum ausgerechnet Scream so diesen Shitstorm abbekommen hat und da so eine richtige Agenda gegen diesen Film gefahren wurde, ohne dass die Leute den Film auch überhaupt so gesehen haben. Und wenn sie ihn gesehen haben, dann habe ich danach so auch Reviews gelesen von irgendwelchen englischsprachigen oder deutschsprachigen oder und deutschsprachigen YouTubern, die den Film dann so auseinandergenommen haben, von wegen Bullshit und schlecht und da. Ich so, Mann, Digga, in welcher Welt bist du eigentlich aufgewachsen? Seit wann hast du verloren, den Sinn dafür verloren, dass es sich hier um einen Slasher handelt, der, ich habe es vorhin gesagt, Meter in Meter der Meter mäßig unterwegs ist und sich dementsprechend, anstatt auf maximal ernst zu tun, sich maximal selber aufs Korn nimmt, ne? Also was ist bei dir für eine Synapse durchgebrannt, dass du das nicht checkst und irgendwie den Film mega, mega ernst nimmst und sagst, oh, das ist voll blöd gelaufen und das war voll schlecht und bla bla bla. Aber ich denke so, Digga, it's a fucking slasher, thriller, Ghostface-Movie, Mann. Worum geht's da? Mhm. Da geht's um Humor, da geht's um Meta, da geht's um coole Kills, da geht's um Ghostface, da geht's darum, dass man Sidney Prescott und Gale Weathers hat als einzige Legacy-Charaktere, die dem Franchise überhaupt noch zur Verfügung stehen, ne? Und so weiter und so fort. Also, ich verstehe es nicht, was da für eine Agenda gegen diesen Film geschoben wurde und warum Leute jetzt sagen, der ist Käse und die Kills sind over the top. So, hey, Digga, das ist doch das, was wir wollen, ey.
Ja, ja, ich meine, der war wirklich ultra brutal. Du hast vorhin auch gesagt, der Ghostface war nicht so clumsy und so goofy, dass er irgendwie hinklatscht und so weiter. Aber haben wir ja dann auch irgendwie so ein bisschen erklärt bekommen, warum. Und alles andere, welchen Maßstab nimmt ihr denn bitte an so ein Slasher-Franchise? Ja, natürlich, Alter. Ich habe auch nichts erwartet. Ich habe einfach erwartet, kurzweilig unterhalten zu werden. Und das sind meistens Slasher-Filme. Die sind zum Abschalten und Abfeiern. Und ich finde, diese Slapstick-Elemente, die sind schon da gewesen. Und mehr brauche ich am Ende nicht. Und ich habe persönlich jetzt, ich habe auch bei einigen Kritikern immer gesehen, dass die bemängelt haben, wo ist die Metaebene hin? Ja, weil das fand, und ich muss ja sagen, ich habe sie, nee, warte ganz kurz, ich finde, ich habe die nicht vermisst, weil diese Metaebene, die ja Wes Craven in Gang gesetzt hat, die fand ich ja ab 5 und 6 voll nervig, hatte ich ja auch vorhin schon gesagt. Ja. Und ich fand es eigentlich geil, dass wir diese Elemente langsam loswerden und uns einfach auf den Film konzentrieren und komplett weg waren sie ja auch nicht. Die haben ja in der Bar kurz so ein bisschen dieses Flachgeplänkel gehabt, diesen Buddy-Talk und mehr brauche ich nicht.
Ja, total. Nee, das sehe ich genauso. Und und von daher gebe ich Scream 7, ja, so 7,5 Ghostface von 10. Und du, was würdest du dem geben?
Ja, ist lustig. Wir hatten uns ja selber gleich nach dem Film gefragt und es macht immer so einen krassen Unterschied, ob du den Film mit Gleichgesinnten im Kino erlebst oder den irgendwo streamst. Ja, und da war ich noch so ein bisschen mehr gehypt. Ich will nicht behaupten, dass ich mich irgendwie negativ beeinflussen lassen habe. Ich will den unbedingt auch nochmal sehen, aber ich würde jetzt schon sagen, dass die meisten Scream-Vertreter nicht besonders gut sind und mehr als eine 7 von 10 will ich ihn jetzt nicht geben. Aber ich hatte wirklich eine Menge Spaß und hatte vor allem auch eine Menge Spaß bei den Kids. Auch wenn die jetzt nicht extrem kreativ waren, aber ein paar, die waren schon legendär. So, ich fand jetzt zum Beispiel mit dieser Lukas, wie der von diesem Bier-Tap wieder da aufgespielt, spießt wird und mit seinem Kopf so rauf auf diesen, ne, diesen Bierspender und dann da aus seinem Mund dann plötzlich Blut und Bier gemischt rausquillt. Also das war doch mega entertainend, Alter.
Ja, Sophie und Falk, mal gucken, was die beiden dazu zu sagen hatten.
Viele schöne Momente, war viel Schönes dabei. Ich bin sehr, sehr glücklich. Bist du es da? Mehr oder minder?
Warum Nostalgiefaktor von 1 bis 10? Was würdest du sagen?
Eine 9.
Fun-Faktor?
Auch eine 9.
Kills?
Ja, eine 8,5.
Und der Reveal?
Würde ich sagen eine 8.
Jetzt haben wir in Scream 6 natürlich die Großstadt New York. Ne? Jetzt sind wir wieder in einem kleinen Dorf gewesen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der heißt. Pine Grove, genau. Pine Grove. Hat dir dieser Szenenwechsel gefallen und wie nahbar fandest du es, wieder bei Sydney zu sein?
Fand ich definitiv viel besser als die Großstadt, weil man sich halt einfach wieder so ein bisschen zurückversetzt gefühlt hat. Und es war total schön wieder, dass Sydney wieder da war. Einfach.
Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Oder einige der Kids waren dann auch doch recht kreativ, obwohl einer vielleicht ein bisschen over the top war, was es dann aber wieder schon sehr lustig gemacht hat. Ich fand, ja genau, ich muss nochmal eine Nacht drüber schlafen, aber ich muss sagen, dass er sich sehr angefühlt hat, als wäre Wes da gewesen und hätte da mitgewirkt. Also er hat sich sehr heimisch angefühlt.
Soundtrack 1 bis 10?
9. Weil er halt sehr an die älteren Sachen erinnert. Und man halt auch Marco halt in den Credits gesehen hat, dass er da halt mitgemischt hat.
Nostalgiefaktor 1 bis 10?
7.
Spaßfaktor?
9.
Reveal?
8.
Und jetzt die wichtigste Frage, Kills 1 bis 10?
8.
Wenn wir jetzt mal so von so 1 bis 10 durchgehen, was würdest du dem Reveal geben, 1 bis 10?
Also in Reveal, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist wirklich nur eine 4.
Kills, 1 bis 10.
Den fand ich gut, da 8.
Nostalgie, 1 bis 10.
Also komm, gebe ich wieder diesen Kleinstadt-Feeling zuliebe 9.
Und dann haben wir hier noch einen ganz wichtigen Faktor, den Scream ausmacht. Soundtrack 1 bis 10.
Den fand ich auch besonders stark. 9.
Und jetzt natürlich der wichtigste von allen, Fun Factor.
Ja, Fun Fact, habe ich schon gesagt, gebe ich jetzt auch eine 8,5, gebe ich den.
Also ich sag's dir ganz ehrlich, du musst mich noch nicht mal fragen, ich gehe mit jedem deiner Ratings komplett d'accord.
Ja.
Komplett d'accord.
Ja.
7,5 von 10 kriegt er von mir, von dir eine 7 von 10. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und in dem Sinne würde ich sagen, hast du noch was zu sagen, Serkan? Ich wollte jetzt nicht das letzte Wort klauen.
Nee, ich wollte nur abschließend sagen, die Frage, die ich am Anfang im Intro kurz angeschnitten habe, all diese ganze Backlash und all diese ganze Talk, bla 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 bla, am Ende, ich bin unvoreingenommen reingekommen und bin überzeugt worden von einem Fun-Film, der mir einfach kurzweilig Spaß gemacht hat. Ich finde es interessant, Rotten Tomato hat ein 38% Kritiker-Rating, aber ein 78% Popcorn-Score. Und das finde ich auch so, wenn man den wirklich zu kritisch da rangeht an den Film, dann kannst du natürlich so viel bemängeln. Aber es ist ein Fun-Slasher-Movie. It is what it is. Und deswegen guckt ihn euch an, habt Spaß. Und all die Menschen, die wir jetzt getroffen haben, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die wir neu kennengelernt haben. Falls ihr uns noch nicht entdeckt haben, ja, wir sind auf Instagram, auch wenn wir nicht so aktiv sind, horror.hz. Da findet ihr uns. Und könnt uns auch gerne da folgen. Und ansonsten lasst gerne ein Like da, Comment und was man so macht. Share love. Ja? In diesem Sinne.
Macht's gut. Slash away. Und macht's gut.